Fickmatten. Oder von der Unfähigkeit, mit den Ohren schlackern zu können. Manchmal bekomme ich Geschenke, deren Nützlichkeit sich erst später herausstellt. Kürzlich zum Beispiel schenkte man mir 2 DVDs. Die eine hieß »Ja gut, ich sag mal« und enthielt ein Sammelsurium bemerkenswert sinnfreier Sprüche der blödesten Balltreter, denen jemals in der Geschichte der Fußball-Bundesliga ein Mikrofon unter die Torfnase gehalten wurde. Die andere trug den Titel »Palatinum«, also Gaumenbein oder so ähnlich, und entpuppte sich beim Öffnen der spacigen Verpackung als ein Boulder-Video aus der Pfalz. Ich zögerte zunächst, welche der beiden ich zuerst anschauen sollte. Die Wahl fiel schließlich auf Palatinum. Und da staunte ich nicht schlecht. Junge Männer, die aussahen, als habe man sie erst am Vortag aus einem dieser serbischen Kriegsgefangenenlager befreit, ihnen zur Begrüßung eine bunte Mütze geschenkt und dann zum Zucken in den Wald geschickt. Zucken mit Musik. Umz, 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 umz. Huck, schnapp, patsch, jump. Danach war mir klar, ich musste dringend zu diesem Thema alles aufschreiben, was mich schon so lange bewegte und was durch das Betrachten der Gaumenbein-DVD wieder aufgewühlt worden war. Umz, umz, umz. Aber das ist nicht ungefährlich. Das wurde mir eine halbe Stunde später bewusst, als ich mir, ja gut, ich sag mal, anschaute. Und zwar durch die mahnenden Worte Stefan Effenbergs, der als selbsternannter Medienwächter auf einer Pressekonferenz den Journalisten, die ihn ob seiner gehirnschrittmacherwürdigen Arroganz und Blödheit gewagt hatten zu kritisieren, in die Feder diktierte: Da muss man aufpassen, was man schreibt und wie man es schreibt, da muss man aufpassen. Denn ich bin einer, der lässt sich sowas nicht gefallen, Freunde der Sonne. Genau das ist es. Ich muss furchtbar aufpassen, was ich da schreibe und wie ich es schreibe. Denn vielleicht ist ja da draußen irgendwo ein Boulderer, stark wie ein Stier, der sich das nicht gefallen lässt, Freunde der Sonne, und mir dann die Prügel verabreicht, die Stefan Effenberg eigentlich verdient hätte. Jedes Wort will also gut überlegt sein. Mal gleich vorweg, ich habe nichts gegen das Bouldern im Allgemeinen. Ich habe auch nichts gegen Boulderer. Meine Eltern haben mich schließlich zur Toleranz erzogen. Ich habe auch nichts gegen Hip-Hopper, Graffiti-Sprayer oder Snowboarder. Hip-Hopper und Graffiti-Sprayer hatten eine schwere Kindheit. Snowboarder durften nicht Skifahren lernen und das müssen die schließlich irgendwie verarbeiten, damit da nichts zurückbleibt. Also keine Arroganz, wirklich nicht. Im Gegenteil, ich bewundere die Jungs mit den Mützen sogar klammheimlich, an was sie sich alles festhalten können, irre. Wo die überall dran schnappen, rumhucken, hinjumpen und draufpatschen, könnte ich nie. Nein, nein, Bouldern ist schon okay und ich bin auch nicht so dumm, hier platt zu behaupten, es sei eine von den Moden, die da kommen und gehen. Etwa so wie die, sich sein Schlüsselbund an einem albernen, mit Werbung bedruckten Flachband um den Hals zu hängen. Oder die, sich sein Lieblingsgeweih nicht nur auf den Hintern, sondern auch auf die Heckscheibe des Autos tätowieren zu lassen. Oder die beim Spazierengehen krampfhaft die Arme anzuwinkeln, so wie das im Moment zahllose mittelgereifte Frauen bei ihren Rezeptkonferenzen im Wald oder auf Fahrradwegen tun, weil sie in der für sie etwas von Walking gelesen haben. Klar, das wird man in 3-4 Jahren natürlich nicht mehr tun. Genau genommen werden es ja jetzt schon immer weniger. Die meisten stolpern ja auch mittlerweile beim Gassigehen schon über 2 Skistöcke, weil in Fit for Fun Nordic Walking propagiert wird. Klack, klack, klack. Nein, man macht es sich wirklich zu einfach, das Bouldern als Mode abzutun. Und für eine Mode ist es ja auch schon viel zu alt, oder? Nee, ehrlich, überleg doch mal, irgendwann in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts, dieser Mathe-Professor aus Amerika, John Gill, der hat gebouldert, Tatsache. Der hatte das alles schon drauf, schnappen, hucken, jumpen, patschen. Und er hat das damals in hässlichen Turnhosen gemacht, ohne Umz, Umz und ohne Crashpad. Crashpads, das sind diese dicken Matten, auf die ein moderner Boulderer plumpst, wenn er es nicht gebracht hat. Plumps. Und die so witzig aussehen. Also nicht, wenn sie auf dem Boden liegen, nein, beim Transport, wenn man sie zum Fels trägt, zum Boulder. Dann hat man sie hochkant auf dem Rücken und sieht aus, als wenn Picasso versucht hätte, Obelix zu malen. Ein irres Bild. Vor allem, wenn da so ein ganzer Pulk damit durch den Wald läuft. Da wird's dann dunkel, da wachsen keine Bodendecker mehr, da muss man aufpassen, Freunde der Sonne. Und die Pädophilen müssen sich dann immer so komische Fragen gefallen lassen von Passanten. Also Passanten im Wald. Wie nennt man gleich Passanten im Wald? Wanderer. Fragen von Wanderern. Die wollen doch tatsächlich wissen, was das ist. Hey, junger Mann, was haben Sie denn da auf dem Rücken? Solche Fragen stellen die. Zunächst hat unser Sportsfreund versucht zu erklären, ja, also, dass man die Dinger zu den Spots mitnimmt, sie dort unter die Probleme legt, damit man, wenn man bei einem harten Move ablost und der Spotter pennt, nicht so einen krassen Grounder macht. Da haben die Wanderer gesagt, hä? Die haben das nicht verstanden. Schließlich kam ihm sein entnervter Kumpel zu Hilfe und sagte trocken, das sind Fickmatten. Das haben sie geglaubt. Aber wie bin ich drauf gekommen? Ach ja, John Gill, der hatte keine Fickmatte und sah uncool aus, aber zog in den 60ern schon Probleme, bei denen viele der heutigen Mützenbubis mit den Ohren schlackern würden, wenn sie könnten. Können sie aber nicht, weil da ja die Mütze ist. Thimble zum Beispiel, ein, was weiß ich, 10 Meter hoher Boulder von den Blo 7B, das ist er einfach wieder abgeklettert, weil er keine Matte hatte. Das ist witzig. Der hatte Mathe studiert und hatte keine. Lustiges Wortspiel, das. Im Umkehrschluss entsteht ein wunderbarer Karlauer. Was macht ein fauler Boulderer? Er studiert Mathe. Also, Bouldern ist zu alt für eine Mode. Man hat immer gebouldert. Ich auch. Ja, ich habe gebouldert. Oder sagt man, ich bin gebouldert? Egal. Gebouldert auf jeden Fall. Gut, jetzt nicht so richtig mit Mütze, umz und Mathestudium. Nein, einfach so. Eben mal schnell einen Einstieg probieren, sich an einem Wandfuß-Quergang abarbeiten. Wenn es geregnet hat, wenn man keinen gefunden hatte zum richtigen Klettern, hat man halt gebouldert. Aber eigentlich bin ich Kletterer. Und das ist das Interessante, heute ist man beides. Neulich las ich in einem Interview mit einem dieser Mathefritzen, er sei Kletterer und Boulderer. Stopp, er sagte es umgekehrt, Boulderer und Kletterer. Was für ein Reichtum. Da frage ich mich natürlich manchmal, wieso ich denn nicht auch Boulderer bin. Boulderer und Kletterer. Oder zumindest Kletterer und Boulderer. Ich glaube aus dem gleichen Grund, warum ich Umlenker hasse. Ich will oben sein und nicht unten. Aber eigentlich und vor allem Unfähigkeit. Ich kann's einfach nicht, dieses Geschnappe, Gehucke, Gejumpe und Gepatsche, dieses Verdrehen und Ägyptern, diesen ganzen Seitscheiß. Ich bin einfach zu doof dafür und zu schwach. Klar, ich bin kein Athlet. Zum Bouldern muss man Athlet sein, oder? Ich bin 48. Ich habe 2002 das erste Mal bewusst eingedreht. Ich habe bis zum letzten Jahr nicht mal gewusst, was ein Sloper ist. Ehrlich, 2004 musste ich's mir erklären lassen. Sloper. Was ist ein Sloper? Ein Sloper ist ein Griff, der eigentlich keiner isst, weil sich niemand daran festhalten kann. Außer den Mützenpatschern, die müssen das unentwegt tun, denn was ist ein guter Boulder ohne Sloper? Bouldern ohne Slopern geht nicht. Ja, das ist nicht nur ein Substantiv, der Sloper, sondern auch ein Verb, slopern. Also sich an einem Sloper festhalten oder davon abrutschen. Mittlerweile auch als Attribut gebräuchlich. Sloperig. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sloperig. Und komischerweise nur in positiven Zusammenhängen gebraucht. Wunderbar sloperig. Herrlich sloperig. Voll sloperig. Niemals eklig sloperig. Scheiße nur sloperig. Nix zum Festhalten sloperig. Sloperig ist gut. Je sloperiger, desto besser. Sloperiger. Kennt dieser Komparativ auch seinen Superlativ? Gibt's auch am slopprigsten? Nun, am slopprigsten ist es wohl da, wo man sich nicht einmal mehr mit Mütze festhalten kann oder will. Aber auch da gibt es noch Steigerungen. In einem Boulderführer las ich neulich tatsächlich etwas von einer geilen Sloperei. Was soll man dazu sagen? Ja, es gibt tatsächlich Boulderführer, sogar aus seriösen Verlagen. Dicke Bücher mit Briefmarken großen Topo-Keimlingen, die verhindern sollen, dass die Jungs vor lauter Matten den Fels übersehen. Der Boulderführer, sozusagen die Blockschrift der mathematischen Fakultät. Der zweite Grund, warum ich nicht bouldern kann, Uncoolness. Ich sehe viel zu bieder aus. Keine struppigen Haare, keine Mütze, keine Schlabberklamotten. unhip vom Petzel bis zur Vibra. Okay, ich habe mir neulich mal für viel Geld eine E9 Kletterhose gekauft, so eine halblange. Die könnte ich auch zum Bouldern anziehen, aber insgesamt kein schöner Anblick. Im Gegensatz zu unseren bemützten Matheplumpsern. Boah, die sehen aus mit ihren Beanies, Tees, Pants und Knickers, das Messenger-Bag locker über die Schulter geschwungen und die Mädels in den süßen und schrecklich praktischen Skinny-Mini-Flip-Flop-Women's-Close-Outs. Ups, mein Word gibt mir eine Fehlermeldung. Die Liste der üblichen Englisch-Autokorrektureinträge ist nicht verfügbar. Dieses Feature ist im Augenblick nicht installiert. Möchten Sie es jetzt installieren? Zunächst einmal hätte ich große Lust, ein Feature zu installieren, das solche Fehlermeldungen verhindert. Aber dann klicke ich doch auf Nein. Also Skinny Mini Flip Flop Women's Closeouts. Ihr glaubt es nicht? Dann gebt mal A5 Skinny Flip Flop bei Google ein. Und ich habe das alles gesehen, live. Ich war dabei, auf einer Boulder-Modenschau im Bärenbrunner Hof. Davon muss ich erzählen. Gleich. Denn Skinny Mini Flip Flop Women's Closeouts ist ein Indikator, den ich eben noch schnell erklären muss. Ein Indikator für einen spannenden Prozess. Das Bouldern, ich sage das hier jetzt mal ganz ungeschützt, war nämlich irgendwann Anfang der 90er Jahre beinahe zum Scheitern verurteilt. Dicht gemacht von der Outdoor-Industrie. Nicht, weil es keine Boulderer gab, nein, habe ich ja schon erklärt, die gab's immer schon. Sondern weil man sich bis dahin in den Marketingabteilungen unserer Outdoor-Ausrüsterpartner einig war, Boulderer kann man nichts dran verdienen. Haben die wirklich geglaubt, viele Jahre lang. Ist doch klar, was braucht ein Boulderer an Equipment, um seinen Sport auszuüben? Na, John Gill. Eine Turnhose, ein paar Kletterschuhe, ein bisschen Chalk, 4 Eier. Macht 10 Euro für die Turnhose, plus 80 Euro für die Schuhe, dann sind es schon gute, plus 2 Euro fürs Chalk, plus 80 Cent, also 92,80. Und das hält auch noch ewig. Vollkommen uninteressant. Okay, später kamen noch Ghetto Blaster und Joint dazu, weil man ja irgendeine soziokulturelle Klammer brauchte, mithilfe derer sich die Boulderer innerhalb ihrer Peer Group identifizieren konnten. Das geht nicht mit einer Plastikturnhose. Und schon gar nicht mit 4 Eiern. Aber da gab's bei The North Face, Prana und Co. auch wieder ein Problem. Tüten durften und Ghetto Blaster wollten sie nicht bauen. Also Boulderer, eine völlig unspannende Konsumentengruppe. Abgehakt. Bis mal so ein Marketingmensch gesehen hat, wie sich ein Boulderer in Trainingshose und Puma-T-Shirt eine alte Matratze unter sein Dachproblem gelegt hat, weil er eben nicht nur keine 4 Eier, sondern auch keinen Bock hatte, sich weh zu tun. Ja, so eine richtig alte, versiffte Matratze aus seinem Boulderkeller hat er der mit rausgenommen zum Fels. Da hat der Marketingmensch natürlich gesagt, hey, den Typen können wir schicker machen und das Ding da können wir wesentlich cooler bauen als Schlaraffia. Und zack war das Crashpad erfunden. Und seitdem muss man diese Federkernmilben-Mutterschiffe nicht mehr mit rausschleppen. Seitdem gibt es Crashpads, Fickmatten. Und die werden mittlerweile sogar schon in Klettern getestet. 18 verschiedene Modelle. Ja, also natürlich nur, was die Draufplumps- und Obelix-Performance angeht, nicht das andere. Und die Matratzen fristen wieder ihren traurigen Lebensabend in den Staubhöllen unserer Boulderkeller. Boulderkeller? Gibt es ja mittlerweile schon in jedem anständigen Klettererhaushalt. Oder zumindest in jedem anständigen Boulderer- und Klettererhaushalt. Das ist der Raum, wo man es sich besorgt, wenn niemand zuschaut. Quasi alpine Verrichtungskabinen. Habe ich mir nicht ausgedacht, dieses Wort. Gebt das auch mal bei Google ein. Ist Beamtendeutsch. Stammt ursprünglich vom Kölner Straßenstrich. Dort hat die Stadtverwaltung kleine Container aufstellen lassen, Verrichtungskabinen, wo die Prostituierten mit ihren Freiern hingehen können, damit sie es nicht im Gebüsch verrichten müssen. In Hannover wurde unlängst Norddeutschlands erste Boulderhalle eingeweiht. Eine gegen Entgelt zugängliche Verrichtungseinrichtung. Sozusagen eine Verrichtungsanstalt öffentlichen Schmerzes. Na egal. Ich wollte ja eigentlich beschreiben, wie die Marketingabteilungen plötzlich gecheckt haben, dass die Boulderer, die ja eigentlich gar nichts, also zumindest am allerwenigsten von allen brauchen, doch noch etwas brauchen könnten. Crashpads und Klamotten. Und was für schicke. Allein bei Prana auf der Seite gibt es 24 verschiedene Mützen. Bei A5 immerhin 17. Aus dem gleichen Grund löst jetzt übrigens auch das Nordic Walking das Spazierengehen mit angewinkelten Armen ab. Weil die Konsumterroristen, die uns weismachen wollen, wir könnten unsere innere Ödnis mit dem Kauf von Dingen vertreiben, die noch sinnloser sind als unser tristes Leben, gemerkt haben, dass man bei der nordischen Variante einfach viel mehr Sachen verticken kann. Ich sah zum Beispiel bei Karstadt Nordic Walking Anzüge für 230 € und Carbonstöcke für 140 € das Paar. Und wartet mal, wenn man sich's recht überlegt, klar, Boulderer brauchen eigentlich noch viel mehr als ein lausiges Crashpad und Klamotten. Ja, mehr als ein Bauunternehmen. Ihr glaubt's nicht? Mark Winter hat's mal recherchiert und mir dankenswerterweise erlaubt, es hier zu verwenden. Was braucht der moderne Boulderer von heute? Mindestens 3 Paar unterschiedliche Kletterschuhe. Magnesiabeutel nebst 2 Kilogramm Nachfülltüte. Kombi-Pkw, bevorzugterweise nicht unter 180 PS, V6 30 Ventiler Allrad. Topo, persönliche Boulder-Topliste. Reinigungsset, bestehend aus 2 Zahnbürsten, einer groben Schuhputzbürste, wahlweise einer feineren Geschirrspülbürste, einer Teleskopstange mit oben fixierter Handbürste, einer Kupferdrahtbürste, diversen Lappen, einem Holzbock, einer ausklappbaren Alu-Trittleiter. Eine Schaufel zum Ausgraben von Sitzstarts. Teppichfußabtreter. 2 unterschiedliche Tape-Rollen. Mehrere Beanies, Tees, Fleeces, Pants, Knickers, Shorts. Übrigens von Zeit zu Zeit neue, weil sich die Farben der Saison ändern. Ein paar Approach-Shoes. Daunenjacke, ganz wichtig. Thermonukleare Handwärmer. Ein Messenger-Bag, weil ja auf dem Rücken kein Platz ist, wegen der Bouldermatte klein und der Bouldermatte groß. Joint. Dagegen ein Bauunternehmen, ein paar Sicherheitsschuhe, ein Hammer, 2 Kellen, eine kaputt, Zementsack 25 Kilo, 38 3DF KS-Steine, LKW 120 PS Diesel, Schaufel, Besen grob, Gerüst, Ausführungsplan 1:50, Bier. So, jetzt aber zum Bärenbrunner Hof. Dort fanden eines trüben Wintertags die A5 Boulder Days statt. Und ich war da. Ich bin da wirklich hingefahren. Eine Strecke 550 Kilometer. Freiwillig. Ich habe es keine Minute bereut. Es war großartig. Das Wetter nicht. 5 Grad, leichter Nieselregen, überall Schneematsch in den Wäldern. Niemals wäre ich auf die Idee gekommen, ins Freie zu gehen. Im Gastraum des Bärenbrunner Hofes bollerte der Ofen, es war gesteckt voll, eine Bullenhitze, einige hatten sogar ihre Daunenjacken geöffnet. Unter den Beanies der Anwesenden lief der Schweiß an den Rasterzöpfen herunter. Sie nahmen sie nicht ab, das ganze Wochenende nicht. Beim Essen, beim Schlafen, beim Rockkonzert, beim Bouldern, bei der Modenschau, immer oben mit. Vielleicht aus Angst, man könne sie am Ende doch mit einem Kletterer verwechseln. Obwohl, Klettern ging sowieso nicht bei den Verhältnissen, da ging eh nur Bouldern. Und das habe ich mir dann auch angeschaut, ich wollte wissen, wie das ist, ich wollte dabei sein. Also erstmal mit dem Auto stundenlang durch den Schneematsch gefahren, das Auto im Schneematsch abgestellt und stundenlang zu Fuß durch den Schneematsch gelaufen, bis zu den Felsen. Wobei ich die gar nicht gesehen hätte, wären dann nicht alle diese matten Obelixe vor mir plötzlich abgebogen und hätten die Pads in den Dreck geworfen. Und dann ging's los. Da wurde geputzt und gebürstet, Sloperkanten gepudert, Leisten mit der Drahtbürste nachgearbeitet, das Outfit gerichtet. Und dann geschnappt, gehuckt, gepatscht und gejumpt, dass einem Hören und Sehen verging. Da krochen die Jungs und Mädels unter staubige, übel riechende Überhänge, unter denen ich nicht einmal meine Notdurft hätte verrichten mögen, egal das Crashbett hineingeschoben und huck, schnapp, jump, patsch. Bemützte Maulwürfe in gepolsterten Drecklöchern. Aber ach, unter einem garstig verkeimten Dach war die Matte zu dick. Der Boulderer passte nicht in den Zwischenraum. Er bekam beim Liegestart das Gesäß nicht vom Pad. Kein Problem, dick gegen dünn getauscht und schon ging's weiter. Und zu jedem Sportler gesellte sich sofort ein anfeuernder Pulk aus Daunenbejackten. Es spottete allenthalben, die Boulderer sich gegenseitig und die Szenerie jeder Beschreibung. Trotzdem hatte ich viel Spaß beim Zuschauen und bekam fast Lust, auch einmal mitzumachen. Also fasste ich einen Griff an, der mir aber in der Hand zerbrach, weil ich irgendetwas falsch gemacht hatte. Dann fing ich doch sehr an zu frieren und beschloss, genug gesehen zu haben. Ich musste die Scheiben vom Auto freikratzen, was sehr ärgerlich war. Vom Rockkonzert am Abend ist mir in Erinnerung, dass ich die Jungs dann doch um ihre Mützen beneidet habe, wegen des Krachs. Es spielte eine Stromgitarrenkapelle aus Schwaben, die das sehr gut machte. Anderntags die Modenschau. Verrückt. Eine Modenschau im Bärenbrunner Hof. Das ist ungefähr wie eine Skateboard-WM im Petersdom. Bizarr, fremd, aber auch in ihrer Deplatziertheit wieder faszinierend. Zur Begrüßung gab es lauwarmen Prosecco für jeden. Auch für die, die nach der Rocknacht besser noch nichts derartiges hätten zu sich nehmen sollen. Als Laufstegersatz wurde ein Flickenteppich diagonal durch die Gaststube gerollt bis hin zur Herrentoilette, die durch Schilder als Backstage-Bereich gekennzeichnet, den Models als unwirtliche Heimstatt und Wechselstube diente. Der Alex fotografierte mit schief gehaltener Kamera, ein gewisser Herr Richelsen machte mit seinem Laptop umz umz, ein Vertriebsmensch von A5 versuchte sich als Conferencier und kommentierte in akzentvergrautem Deutsch-Englisch die Auftritte der Modelinnen und Models. Ich verstand relativ wenig, da dieses Feature bei mir nicht installiert ist. Die Tapferkeit unserer Mützenmodelle hingegen konnte man eigentlich nur bewundern. Schließlich ist es nicht jedermensch Sache, bei 5 Grad Außentemperatur barfuß und in Knickers oder Pants zu Umz-Umz-Musik über einen arschkalten Steinfußboden zu laufen und dann auch noch ständig zu lächeln. Sie taten's unverdrossen und präsentierten den staunenden Prosecco-Schlürfern die neueste A5-Collection. In den Farben der Saison: Fossil Ivory, Ketchup, Liquid Blue, Orchid Pink. Was besonders schön war, sie beließen es nicht beim üblichen Catwalken mit Hintern wackeln, sondern stellten sich auch noch am Ende des Flickenteppichs in Boulderpose auf und pantomimten ein aufreizend zeitlupiges Huck, Schnapp oder auch ein munter beschwingtes Jump, Patsch. Hier und da wurde auch mal ein imaginärer Luftsloper cool durchblockiert, sicherheitshalber begleitet von einem Model-Spotter mit lässig umgeworfenem Messenger-Bag. Wir hatten Spaß, doch. Applaus brandete auf und verebbte, die Musik primitivte dazu ihren Drum and Bass durch den Äther und ich sah, wie der Geist von Reinhard Karl durch den Saal huschte und, als niemand hinschaute, den Prosecco in die Herrentoilette kotzte. Am anderen Tag las ich, dass Stefan Effenberg von einem aufgebrachten katarischen Fußballfan eins auf die Fresse bekommen hatte. Nun wird alles gut, dachte ich, nun wird alles gut.